Wahlen zu gewinnen. Am Anfang war das Barbara Albert, die zu ihren Frauenfiguren, auch in Österreich pionierhaften Frauenfiguren sprach. Anschließend hatten wir Maya Götz eingeladen, die Medienpädagogin. Letztes Jahr dann Jutta Brückner, die über feministische Filme machen und feministische Filme sprach. Und heuer freuen wir uns sehr, Sibylle Hamann gewonnen zu haben, Journalistin und Feministin. Und es war uns ein besonderes Anliegen, gerade im Rechtsruck, der weltweit gerade politisch passiert, wo es einen eindeutigen Backlash in Bezug auf Frauenfreiheit, aber auch Frauenbilder gibt. Wir haben auch hier in Österreich eine Frauenministerin, die nicht einmal das Frauenvolksbegehren unterzeichnet. Also es ist uns wichtig, ein Signal zu senden, und deshalb freuen wir uns ganz besonders, dass Sibylle Hamann zugesagt hat, zu einem sehr spannenden Titel, den sie gewählt hat, Sichtbar und Unsichtbar, uns eine Keynote zu halten. Herzlich willkommen und danke vielmals.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Was für nette Worte. Ich bin mit einem Beutelchen aufgetreten. Dieses Mysterium wird sich noch lösen im Lauf der nächsten Viertelstunde. Ja, ich verstehe nämlich leider überhaupt nichts von Film. Und trotzdem habe ich jetzt zugesagt, hier zu sprechen. Ich gebe zu, es war spät, als ich gefragt wurde vor ein paar Tagen. Ich hatte auch schon ein bisschen was getrunken. Aber ich habe mir sofort angefangen, ein paar Gedanken zu machen über Film. Vielleicht ist es nicht ganz das, was Sie sich erwartet haben, die Veranstalterinnen, was dabei herausgekommen ist. Aber ich nehme das jetzt einfach in Kauf. Ja, Film, das heißt ja etwas zeigen, etwas sichtbar machen, das vielleicht normalerweise nicht so deutlich ist, nicht normal gehört werden, sondern durch Lautsprecher. Das heißt, ein Film zeigt nicht nur, was man ohnehin wahrnimmt, sondern er zeigt es irgendwie anders. Er macht entweder ganz weit auf und zeigt das große Panorama, die großen Linien mit Weitwinkel, oder er zoomt so mit dem Tele ganz nah hin, eher mikroskopisch, und bringt dann Details zum Vorschein. Oder auch er zeigt etwas, was es gar nicht gibt, kommt auch vor. Aber so utopisch die Inhalte womöglich sind, so losgelöst die von gesellschaftlichen Gegenwartsverhältnissen sind, so sehr sind sie doch immer das direkte Produkt davon. Was ist es wert, erzählt zu werden? Ein paar Fragen in die Richtung wurden vorhin schon angedeutet. Auf welche Ideen kommen wir überhaupt und auf welche nicht? Welche Art Utopien werden denn zu Filmen gemacht? Welche Horrorvisionen werden ausformuliert und welche nicht? Und für wen ist das eigentlich ein Horror? Welche Provokationen sind möglich und erwünscht und welche sind undenkbar? Hängt das vom Geld ab? Hängt das von den technischen Möglichkeiten ab? Von Marktanalysen und Umfragen? Wer zeigt etwas? Wer zeigt wen? Wie groß wird wer gezeigt? Wer legt wem welche Worte in den Mund? Es geht ja hier um Drehbücher. Wer steht vor und wer steht hinter der Kamera? Wer gibt die Regieanweisungen? Wer weist anderen ihre Rollen zu? Ja, und beim Wort Rollen sind wir natürlich mitten in einem zentralen Begriff, was Geschlechterfragen betrifft, nämlich bei den Geschlechterrollen. Und da kenne ich mich ein bisschen besser aus als beim Film, weil ich habe mir gedacht, übers Filmemachen wissen Sie ja viel mehr als ich. Ich kann Ihnen jetzt nichts erzählen über den Anteil weiblicher Hauptdarstellerinnen oder welche Schwierigkeiten es macht, solche Figuren zu entwerfen. Ich habe mir gedacht, ich mache stattdessen lieber einen Schritt zurück, zoome mich quasi hinaus und schaue mir das Problem aus einer weiteren Perspektive an, und zwar: Wie viel Patriarchat steckt in all dem drinnen? Welche Rolle, welchen Platz weist das Patriarchat Frauen zu? Mit welchen Methoden? Und wie wirkt diese Rollenzuweisung in all das hinein, was wir arbeiten, was wir uns ausdenken, was davon wir verwirklichen können und was uns daran hindert? Und dabei werde ich hemmungslos übertreiben. Jetzt will ich mit meinem Beutelchen anfangen. Da drin ist, das habe ich Ihnen aus Afghanistan mitgebracht, schaut aus wie ein Kostüm, ist aber ein echtes Kleidungsstück. Das habe ich mir in Kunduz am Markt gekauft. Und ich kann mich noch an diesen sehr seltsamen Moment erinnern, ich muss das einmal suchen, wo da das Gitter ist, wo man durchschaut. Das muss man nämlich, wenn man es kauft, erst innen schneidet das der Händler quasi mit so einer kleinen Schere auf und dann ist das Gitter quasi frei. Mir ist die ein bisschen zu kurz, ich habe sie auch selten getragen. Es wäre ja hier inzwischen sogar verboten. Aber dieses Ding hat mich dauerhaft beschäftigt. Deswegen jetzt auch daher. Es liegt nämlich bis heute ganz in der Nähe meines Bettes in meinem Kasten und irgendwie fühlt es sich an wie Gift. Warum? Zuerst einmal, wenn man das angreift, es überrascht einen, was das für schlechter Stoff ist. Das ist total billiges Zeug. Wenn man das trägt, schwitzt man. Dieses Ding hat überhaupt nichts mit irgendeiner lokalen Tradition zu tun oder mit Folklore. Da steckt keine Handwerkskunst drin. Das ist ein liebloses, aus China importiertes Polyesterzeug. Das ist kein Kulturgut, sondern es ist ein pures, einfaches Instrument. Erdacht für einen klar definierten Zweck, nämlich es macht Frauen unsichtbar. Es macht Frauen auch zum Nichtmenschen. Es entfernt sie quasi wie so ein Radiergummi aus dem Bild. Und das wäre sozusagen die erste wesentliche Unterdrückungstaktik im Patriarchat hier zu meiner Linken. Dazu möchte ich noch ein bisschen ausholen. Im Patriarchat ist ja die Welt in zwei Sphären eingeteilt, die private auf der einen, die öffentliche auf der anderen. Drin sind die Frauen, die sitzen im Hof, die klauben dort die Linsen oder die Erbsen, die spielen mit den Kindern, da gibt es ein Waschhaus. Wenn es kalt ist, stecken die Füße zusammen auf gewärmten Ziegeln und tun eine gemeinsame Decke drüber und das kann alles sehr lustig und gemütlich sein, aber es ist immer privat. Das draußen hingegen, das gehört den Männern, draußen, das ist die Straße, der Verkehr, der Markt, die Schulen, die Verwaltung, die Polizei, die Medien, die Öffentlichkeit, das heißt sich zeigen. Das heißt, gesehen und gehört werden. Das heißt, eine Meinung äußern, Verbündete suchen, sich organisieren, die Interessen der eigenen Familie, des Berufsstands durchsetzen. Das heißt, Politik machen. Ja, und in dieser Sphäre sind Frauen nicht zugelassen. In Afghanistan wohlgemerkt. Wenn sie es ausnahmsweise doch sind, da müssen sie sich verhüllen, hellblau wie hier, oder im Iran ist es schwarz. Damit sind sie nicht erkennbar. Also die Kinder, die dann hinterhergehen, habe ich mich oft gefragt, wie erkennen die richtige Mutter? Man kann sie auch nicht beim Namen nennen. Sie können nämlich gar nicht reden. Also die Niqabs, die Sie oft sehen, das sind diese schwarzen Gesichtsschleier, die hat man oft auch im Mund, um sie zu fixieren. Man schaut sie nicht an, man schaut durch sie hindurch wie bei einem Geist. Und so ein Geist huscht dann nur als Schatten durchs Bild. Wenn solche Frauen in großer Zahl beieinander sind, wirkt das wie eine amorphe Masse, eher so wie eine schwarze oder hellblaue Flüssigkeit, wie ein Fischschwarm oder ein Vogelschwarm. Und tatsächlich sagt man im Iran auch Krähen dazu. Unsichtbar machen also. Das ist die eine Taktik des Patriarchats und dann gibt es noch eine zweite. Die ist scheinbar das genaue Gegenteil vom Unsichtbarmachen. Die lautet, Frauen extrem exponieren, ausziehen quasi, sodass sich alle Hälse nachher umdrehen. Und ich zeige Ihnen jetzt ein Bild und dann wissen Sie, was ich meine. erkennt es aus der Distanz nicht, aber Sie haben es wahrscheinlich alle schon mal gesehen am Flughafen. Das ist die Puff-Werbung von Babylon. Und die mache ich jetzt hier auch fest, damit das sozusagen links und rechts mich hier einrahmt. Im Detail anschauen können Sie sich nachher noch. Ja, bei uns in der Falter-Redaktion stand öfters mal auch ein Bus vor der Tür mit einer Werbung für das Babylon. Das waren 5 oder 6 Frauen, die man da von hinten sah, auch so ähnlich wie diese, mit Engelsflügel und High Heels. Und auch das hat mich irgendwie beim Schreiben nicht losgelassen. Es hat immer auf mich gewirkt, als wären Frauen eine Art Geschenk, das eingepackt wurde, so mit Schleifchen und Glitzerstaub drauf. Wie Pralinen in einer Bonbonniere, habe ich mir noch gedacht. Wie die Garnierung am Buffet. Oder eine andere Assoziation. Mir kam so vor, das ist wie im Supermarktregal, wie die Joghurtbecher, wenn sie nebeneinander stehen. Da schaut man die an und vergleicht sie. Und man macht das sogar selber, man kann sich dem fast nicht entziehen. Man schaut sich die verschiedenen Formen an, die verschiedenen Hintern, die verschiedenen Brustgrößen, die Haarfarben und man denkt sich, welche nehme ich jetzt? Frauen in die Auslage stellen, vorführen, entblößen, bloßstellen. Auch das kennen Sie aus dem Film wahrscheinlich. Und das ist die zweite Taktik des Patriarchats. Ist jetzt also das eine das genaue Gegenteil vom anderen? Wenn wir uns ein Kontinuum vorstellen, maximale Unsichtbarkeit hier bedeutet maximale Frauenunterdrückung, heißt das dann maximale Sichtbarkeit dort bedeutet maximale Freiheit? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht das Gegenteil. Die beiden Taktiken gehören auf eine perfide Weise zusammen. Schauen wir uns einmal an, was sie gemeinsam haben. Wie die Burka, so nimmt auch diese Werbung den Frauen ihre Persönlichkeit, ihre Individualität und ihre Geschichte weg. Die konkrete Geschichte von einer der Frauen auf diesem Plakat, die nämlich verschleppt wurde aus Moldawien, die haben wir sogar mal nachrecherchiert. Auf dem Plakat und auf der afghanischen Straße sind keine einzelnen Frauen mehr, sondern die Frau an und für sich. Das Wichtigste, Entscheidende an ihr sind ihre primären und sekundären Geschlechtsmerkmale, die sie biologisch zur Frau machen. Alles andere an ihr ist egal. Ob sie gut Handball spielen kann oder gut singen kann, ob sie einen Master in technischer Mathematik hat, ein krankes Kind zu Hause oder einen Motorradführerschein, unter der Burka ist das genauso wurscht wie im Puff. Beides, das Entblößen genauso wie das Verstecken, macht Frauen also zum Ding, zum Besitz, zur Ware. Im Puff ist das ganz offensichtlich, da kann man sie mieten, am Heiratsmarkt auch, da kann man sie verkaufen oder gegen ein paar Kühe eintauschen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen meine derzeitige Lieblingsserie kennen, die heißt The Deuce. Da geht es um den Straßenstrich und die Entstehung der Pornofilmindustrie im New York der 70er Jahre. Und während ich mir das anschaue, flasht es mich immer wieder, wie nahe diese beiden Pole hier beieinander liegen. Die einen Frauen sind unsichtbar, die anderen fast nackt, die einen leben in einer mittelalterlichen Feudalgesellschaft, die anderen im Epizentrum der kapitalistischen Vergnügungsindustrie in den Jahren der sexuellen Revolution. Aber hier wie dort werden sie verschachert, herumgeschoben, bewirtschaftet und mit Gewalt gefügig gemacht. Und hier wie dort sind sie nur Mittel zum Zweck. Denn für sie als, denn um sie als Frauen, um ihre Bedürfnisse geht es nie, sondern immer nur um den Status von Männern gegenüber anderen Männern, der sich über Frauen definiert. In der afghanischen Version hängt der Status des Mannes davon ab, dass seine Frauen möglichst sittsam und jungfräulich bleiben. In der anderen Version zeigt der Mann mit Besitzerstolz möglichst viele attraktive Frauen her, um sich von anderen Männern bewundern zu lassen. Ja, Frauen als Mittel zum Zweck, das klingt jetzt nach einem ziemlich brutalen Prinzip, weit weg, aber Spuren davon findet man auch in unserer Soft-Variante des Patriarchats noch. In der Werbung hängt man Produkte auf Frauen drauf. Man braucht Frauen für die Auslage, damit man jemanden in die erste Reihe stellen kann, wenn Besucher kommen. Für Fotos im Geschäftsbericht, für das Gruppenbild der Regierungschefs beim EU-Gipfel. Man braucht ein paar Moderatorinnen, damit zumindest eine Frau auf dem Podium steht. Idealerweise ist da das Verhältnis so ungefähr 2:8 oder 3:7. Das ist ungefähr das gefühlte Gleichgewicht in der Öffentlichkeit, dann fühlt es sich normal an. Und wer das hinkriegt, Frauen gut genug herzeigen, ohne tatsächlich viel an sie abzugeben, gewinnt für sich. Image, Marktwert, Präsenz, Glaubwürdigkeit bei kritischen Konsumenten, Identifikationspotenzial für Kunden und Kundinnen. Das ist jetzt nur eine Vermutung, aber wahrscheinlich gilt das auch in der Filmwirtschaft. Man druckt die Bilder von Frauen möglichst groß aufs Plakat, damit man dahinter möglichst wenig ändern muss. Verstecken und Vorführen gleichzeitig, vielleicht kann man sogar sagen, dass diese beiden Techniken gerade im Film explizit zum Ausdruck kommen, wie in wenigen anderen Branchen. Es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass MeToo in der Filmwirtschaft ihren Ausgang gefunden hat. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es immer noch viele Filme gibt, in denen Frauen miteinander ausschließlich über Männer reden und 90 Minuten lang damit beschäftigt sind, einen zu finden, einen rumzukriegen, einen zu heiraten, wieder loszuwerden, vor einem davon zu laufen, sich vor einem zu fürchten, vor einem gerettet zu werden oder von einem ermordet zu werden. Und dass ganz viele Mädchen diese Filme sehen und sich denken, so ist es ganz normal. Ja, womit wir jetzt endlich doch ein bisschen bei den Filmen sind und bei den Drehbüchern und bei der Frage, warum erzähle ich Ihnen das alles? Warum rede ich über Porno und Afghanistan und nicht darüber, was wir stattdessen Sinnvolles tun könnten? Warum sollen wir uns permanent mit dem Patriarchat beschäftigen, das angeblich ja eh schon im Untergehen ist, statt über Selbstbestimmung, über Freiheit und über die Inhalte unserer Arbeit, über Ideen, über Drehbücher, über die Frauenfiguren in diesen Drehbüchern und über neue gute Filme? Die ganz einfache Antwort, meine einfache Antwort, weil ich glaube, dass uns in dieser Richtung eigentlich überhaupt nichts mehr fehlt. Ideen haben wir genug. Wir ehren hier heute schon zum dritten Mal Drehbücher mit Frauenfiguren, wie es genannt wurde, jenseits der Klischees, und ich bin ganz sicher, davon gäbe es noch mehr. Sie alle, die hier sitzen, Männer und Frauen, sind wahrscheinlich ambitioniert, zumindest an guten Tagen. Sie sind kreativ, sie haben Ideen und Pläne sonder Zahl. Und jede einzelne von ihnen weiß, welche Themen wichtig sind, welche Stoffe sie bearbeiten will, wo sie Energie reinstecken will. Und es ist nur logisch, dass in dieser unendlichen Vielfalt auch jede Menge spannende Frauen vorkommen. Wir sind also nicht das Problem hier. Das Problem ist ein anderes. Wenn wir mittendrin sind im Nachdenken, in der Arbeit, wenn wir unser Thema finden, wenn wir eine Idee entwickeln, die richtig gut werden könnte, wenn wir glauben, wir hätten es jetzt wirklich geschafft mit der Selbstbestimmung. Das Problem ist, dass uns da allzu oft hinterrücks immer wieder einer dieser fiesen Tricks des Patriarchats überrascht. Entweder dieses hier oder dieses hier. Dass uns, wenn es an die Verwirklichung geht, plötzlich irgendwer gegenübertritt, der sagt, das ist öd oder das will doch keiner sehen oder für sowas bist du zu alt Oder für sowas bist du zu jung. Oder mit sowas machst du dich lächerlich. Oder mach doch lieber erst mal was Kleineres. Oder sei doch nicht immer so radikal. Entspann dich doch ein bisschen. Haben Sie das schon mal gehört? Kannst du nicht mal ein bisschen netter sein? Kein Wunder, dass dich keiner mag. Ja, und schon haben Sie es geschafft, zumindest ein bisschen. Wir sind kurz irritiert. Mag mich wirklich keiner? Das ist natürlich Bullshit, das wissen wir eh. Aber kurz sind wir verunsichert. Wir zweifeln an der Idee, wir zweifeln an uns, wir fragen uns, ob wir was falsch gemacht haben, wir schauen in den Spiegel und das alles hält uns von der Arbeit ab. Im besseren Fall kostet es uns Nerven und Zeit. Im schlimmeren Fall entzieht es uns die ökonomische Basis für unsere Arbeit oder wirft uns sogar richtig aus der Spur. Die Techniken, mit denen wir da überrumpelt werden, die stammen aus der Steinzeit des Patriarchats. Deswegen ist mein Afghanistan-Vergleich vielleicht eh nicht so falsch. Es passiert auf derart rohe, banale Weise, dass man es fast nicht glauben kann, aber wahrscheinlich sind sie genau deswegen häufig so erfolgreich, weil wir mit Angriffen auf dieser Ebene eigentlich gar nicht mehr gerechnet haben. Es geht, erraten, immer noch und immer wieder ums Unsichtbarmachen und ums Bloßstellen gleichzeitig. Es geht um Beschämung, es geht ums Gefügigmachen, um Unterwerfungsfantasien und man zielt, wenn gar nichts mehr hilft, auf den Körper. So wie Donald Trump es selbst so deutlich sagt, grab them by the pussy. Oder wie man bei uns sagt, schleich dich aus unserem Revier. Man sagt, wir haben dich für eine gewisse Rolle bestellt, zum Anschauen oder zum Herzeigen. Aber sobald du uns nicht mehr gefällst, wenn wir dich zu fett finden oder zu alt oder zu langweilig oder so anstrengend, dann husch husch weg mit dir und geh uns nicht länger auf die Nerven. Das wird zu Künstlerinnen gesagt, das wird zu Politikerinnen gesagt und zu allen Frauen, die sich anmaßen, ein Stück Öffentlichkeit zu besetzen, mit ihren Geschichten, mit ihren Themen. Nicht immer wird das vor großem Publikum gesagt, aber es wird gesagt und es wird weitergesagt und es verbreitet sich über Medien und Social Media und dort lauern ganze Heerscharen bösartiger Verstärker. Die Drohungen des frauenfeindlichen Mobs, Sie kennen sie, die lauten: Du darfst dich nicht zu wichtig nehmen. Sobald du dich als Frau aus der Deckung heraus traust, sobald du dich in den Mittelpunkt stellen willst, läufst du Gefahr, dass wir dich durch die Arena schleifen. Wir können dir die Kleider vom Leib reißen, schau her, wie wir das machen und sag nachher nicht, du hättest das nicht kommen sehen. Also bist du, wenn es passiert, am Ende auch selber schuld. Gesellschaftlich betrachtet ist das brutal, aber äußerst wirksam. Es will Frauen in die Schranken weisen, sie klein halten, ihnen ihre Ambitionen austreiben, sie davon abbringen, etwas Unerhörtes, Unerwartetes zu tun. Und, das ist mir ganz wichtig, es ist auch eine sehr wirksame Warnung an alle jungen Frauen, die mit dem Gedanken spielen, sich vielleicht ebenfalls einmal ein bisschen in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Die denken sich, wenn sie sowas sehen, na dann vielleicht lieber doch nicht. Ja, und dass ich jetzt hier heute so lange darüber gesprochen habe, hat einen einzigen Grund. Und zwar den, dass ich merke, dass diese uralte, banale, patriarchale Taktik, wenn auch in flotten, schicken Gewändern, im Moment wieder ziemlich an Kraft gewinnt. Obwohl, oder vielleicht gerade weil alle behaupten, dass die Sache mit der Gleichberechtigung der Geschlechter doch eh längst erledigt ist. Ich wünsche mir, dass wir lernen, diese Taktik klar zu erkennen sobald sie uns in einer von vielen Varianten plötzlich gegenübertritt und dass wir uns dagegen immunisieren. Damit diese beiden Sachen hier uns künftig so wenig wie möglich von unserer Energie rauben, damit sie ihre Zerstörungskraft verlieren, damit sie uns nicht länger beeindrucken, nicht verletzen, nicht verunsichern und uns nie mehr aus der Spur werfen. Was kann man machen? Identifizieren, einordnen, abstreifen, abrinnen lassen, uns miteinander absprechen, aber uns keine Sekunde lang ablenken lassen von unserer Arbeit und unser Ding einfach weitermachen. Das wäre eigentlich alles, was wir tun müssen. Das ist total wenig, aber es ist natürlich gleichzeitig total viel. Ich vermute, Sie, die hier sitzen, tun das eh. Das tun Sie mit vielen tollen Filmen, die schon gedreht wurden, vielen tollen Drehbüchern, die schon geschrieben wurden und die in Ihren, euren Köpfen schon existieren. Und in diesem Sinn freue ich mich sehr auf die Preisträgerinnen und auf viele neue Filme über Frauen, auf viele neue Filme über Männer und Frauen oder von mir aus auch über geschlechtslose Aliens, aber über viele neue Filme von Ihnen. Herzlichen Dank.